Wird immer wieder über Abschiebungen in unsichere Herkunftsländer wie in den Iran oder nach Afghanistan diskutiert. Und parallel sollte Deutschland über das Bundesaufnahmeprogramm monatlich bis zu 1000 gefährdete Menschen aus Afghanistan nach Deutschland evakuieren. Anstelle von 24.000 Menschen hat die Ampel bisher nur 692 Menschen einreisen lassen. Was sind die Gründe, warum die Ampel ihrer Verantwortung hier nicht nachgeht?
Bei dem Bundesaufnahmeprogramm handelt es sich ja praktisch um bestimmte Gruppen, die davon profitieren sollten. Das waren zum Beispiel FrauenrechtlerInnen, PolizistInnen, DemokratieaktivistInnen, sage ich mal, die sich für die Demokratie dort eingesetzt haben. Meinungsfreiheit oder Frauenrechte, queere Rechte, Menschen, die für NGOs gearbeitet haben und Menschen, die in der Regierung waren. Für die war praktisch vorgesehen, dass ab Start dieses Bundesaufnahmeprogramms bis zu 1000 jeden Monat einreisen können. Und das wären dann zum Ende der Legislaturperiode 36.000 gewesen. Und das hätten jetzt in diesem Moment, glaube ich, um die 24.000 schon sein müssen. Es gibt verschiedene Gründe, warum es nicht dazu gekommen ist, dass diese Menschen eingereist sind. Und letzten Endes ist es dann politischer Wille. Das muss man schon klar so benennen. Also der bürokratische Aufwand, der vorgeschaltet wurde, damit man auf diese Liste kommt und dann tatsächlich am Ende ein Visum erhält, der war niemals in irgendeinem Kontext so groß. Also da ging es darum, dass da Fragebögen ausgefüllt wurden und an vorher benannte Nichtregierungsorganisationen geschickt wurden. Und man hat so geschätzt, dass die Nichtregierungsorganisation pro Fall so 5 bis 8 Stunden mit diesem Fragebogen eigentlich beschäftigt ist und mit der Einschätzung des Falls. Trotzdem gab es keinerlei extra Förderung für diese Nichtregierungsorganisationen. Also es war schon in dem Moment eigentlich nicht fertig durchdacht oder nicht vollkommen gewollt. Und von diesen Fällen konnten dann die Nichtregierungsorganisationen an eine Koordinierungsstelle des Bundes weitergeben und die hat dann nochmal ausgewählt. Letztes Jahr, die schon übermittelt wurden, das waren damals schon 35.000. Also die Zahlen von den Menschen, die sich angemeldet haben und die dann übermittelt wurden und so weiter, die waren immer viel höher, als die Arbeitszahlen der Koordinierungsstelle vorangeschritten ist. Und das liegt halt unter anderem an diesem immensen bürokratischen Aufwand, der dahinter steckt. Und dann vor Ort gab es diverse Probleme. Einmal mussten die Menschen zwar zum Zeitpunkt ihrer Registrierung in Afghanistan leben, durften nicht schon geflohen sein, zum Beispiel in den Iran oder nach Pakistan. Gleichzeitig mussten sie aber dann den Visumsantrag am Anfang entweder in Teheran oder Islamabad und später nur noch in Islamabad stellen. Sozusagen ist auch eine Zeitverschiebung drin. In dem Moment, wo sie zugelassen wurden, durften sie dann erst das Land verlassen und mussten es dann auch verlassen. Und dann vor Ort ist ein weiteres Nadelöhr, sind Sicherheitsinterviews gewesen. Und das Kritische an diesen Sicherheitsinterviews ist, dass die teilweise sehr persönlich sind und dass da so eher Gewissensfragen gestellt wurden. Natürlich nicht nur, aber es ging weit über die Identitätsklärung hinaus, wofür die eigentlich offiziell dann da waren. Also offiziell wurde gesagt, wir müssen sicher sein, wer da ist, ne? Und wer am Ende einreist und dass dieser Mensch zum Beispiel keine Straftaten gemacht hat. Aber dann wurden Sachen gefragt wie, was würden Sie davon halten, wenn Ihre Schwester eine andere Religion hätte oder übertreten würde? Was würden Sie davon halten, wenn Ihre Mutter, nachdem Ihr Vater gestorben ist, einen neuen Mann heiraten würde? Und was würden Sie davon halten, wenn Ihr Bruder homosexuell wäre? Das ging halt weit darüber hinaus und mir ist nicht bekannt, wie diese Fragen beantwortet wurden. Aber ich erwähne das, um zu zeigen, dass diese ganze Einreise ganz anders gehandhabt wurde und mit einem ganz anderen Augenmerk und einer ganz anderen, ja, ich muss schon sagen, irgendwie Klassifizierung, die sehr Richtung Rassismus geht oder sehr rassistisch ist aus meiner Sicht, überhaupt angegangen wurde. Es ist nicht nur viel komplizierter, sondern da ist dieser Hintergedanke dabei, ne? Wollen wir die überhaupt in unserem Land haben und wir wollen nur solche und solche und so? Da geht es dann eigentlich weniger um die humanitäre Dimension, die so eigentlich angekündigt wurde.
Und im Rahmen von dieser Klassifizierung, wie können wir dann verstehen, warum überhaupt dieses Bundesaufnahmeprogramm gestartet wurde?
Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Es wurde ja auch nur sehr zögerlich gestartet, ziemlich genau ein Jahr nach dem Fall. Und andere Länder hatten da schon ganz andere Bemühungen gezeigt. Damals, als es gestartet wurde, hieß es, es wäre eine humanitäre Verantwortung. Und besonders für die Frauen und Mädchen würde man sich einsetzen wollen. Und man würde zu den eigenen Werten stehen und die Menschen nicht vergessen und nicht im Stich lassen. Und ja, es hat tatsächlich so gewirkt, als ob eine Verantwortung gespürt worden wäre.
Jetzt ist bekannt, dass Frauen und Mädchen Schwierigkeiten haben, das Land alleine zu verlassen, vor allem nach Pakistan, um dort an dem Bundesaufnahmeprogramm überhaupt erst teilnehmen zu können. Wie wurde das denn bedacht?
Mein Eindruck war, dass die Verantwortung, die die Bundesrepublik übernehmen wollte, dann wirklich eigentlich erst beim Visumverfahren anfing. Es wäre aber schon so gewesen, dass die Menschen, die übers BAP evakuiert worden wären, die hätten nicht alleine kommen müssen. Also die hätten ihren Ehemann oder so mitbringen können. Natürlich trifft das nicht für alle zu, dass sie jetzt Kernfamilie haben, mit der sie fliehen können. Was ich ehrlich gesagt aber eigentlich heftiger finde, ist, dass nicht mitbedacht wurde, was sie dann machen, wenn sie in Pakistan oder im Iran sind. Weil einmal sind beide Länder dafür bekannt, dass sie nach Afghanistan abschieben. Also teilweise selbst, wenn Menschen Papiere haben, unter sehr gewaltvollen Mitteln. Es kommen auch immer wieder Menschen ums Leben. Besonders Afghanen werden mit großer Härte nach Afghanistan zurückgeschoben aus beiden Ländern. In beiden Ländern gibt es jetzt nicht viele jahrelange Visa für AfghanInnen, sondern teilweise so 3 Monate oder vielleicht mal 6 Monate. Und es ist auch nicht immer der Fall, dass die Menschen ein Visum bekommen. Es ist auch teuer. Und dann muss man dazu halt beachten, wie lange es dauert, überhaupt so einen Termin zu bekommen und wie lange diese ganzen Bearbeitungszeiten dauern. Also, dass die Menschen das Land verlassen, schien mir tatsächlich weniger ein Problem zu sein, als dass sie dann dort monatelang ausharren mussten und die Bedingungen sehr gefährlich tatsächlich für sie waren. Also sie konnten da oft nicht einfach arbeiten zum Beispiel, ne? Ich habe von alleinstehenden Frauen gehört, auch mit denen Kontakt gehabt, die aus Afghanistan raus nach Islamabad geschafft haben und sich da dann praktisch in ihrer Wohnung aufgehalten haben, weil sie als alleinstehende Frau einfach auch dort sehr gefährdet waren und auf Mittel von ihren Eltern und ihrer Familie angewiesen waren, also Überweisungen, und die dort monatelang gewartet haben, teilweise immer noch warten, bis überhaupt der Termin zustande kommt.
Welche Personen haben es geschafft, die tatsächlich jetzt nach Deutschland einreisen konnten?
Ich weiß von Menschen, die tatsächlich also für internationale Organisationen gearbeitet haben und die zum Beispiel JournalistInnen waren. Und ich weiß von Menschen, die ja in weiteren NGOs gearbeitet haben. Ich weiß, dass da halt FrauenrechtsaktivistInnen drunter sind, JournalistInnen. Ist wahrscheinlich auch irgendwo Glück gewesen. Also die Liste ist ja lang und tatsächlich haben ja noch viele andere auch schon eine Zusage bekommen. Allein in Pakistan sollen wohl 3.700 schon eine feste Zusage haben, bei denen man jetzt nicht weiß, ob sie noch einreisen können. Genau, und das waren dann praktisch erst mal die Ersten. Was bei diesen Menschen jetzt teilweise sehr, sehr erschreckend und schwierig ist, ist, dass sie nicht alle mit ihrer Familie halt einreisen konnten. Es ging ja auch alles schnell und es ist ja auch schwierig, diese Schritte zum Beispiel nach Pakistan und dann dort den Lebensunterhalt bestreiten und so zu machen. Und dass es jetzt praktisch keine Hoffnung mehr gibt, dass noch jemand nachkommen kann. Und diese Familien sind hier deswegen ziemlich belastet, weil sozusagen jetzt sich rauskristallisiert, dass sie vorerst oder vielleicht auch für immer ohne ihre Familienmitglieder hier sind.
Das bedeutet, das Bundesaufnahmeprogramm wurde gestoppt, oder was ist da die aktuelle Situation zu?
Es wurde offiziell pausiert und die Möglichkeit, dass es weitergeht, ist noch nicht klar. Zunächst war in der ersten Haushaltsplanung war es praktisch nicht mehr vorgesehen. Also da war eine 90-prozentige Kürzung drin, was so einer reinen Abwicklung des Programms entsprochen hätte. Und an dem Mittwoch, an dem auch der Kanzler den Herrn Lindner entlassen hat und die Ampel geplatzt ist, nur eine Stunde vorher gab es dann die Meldung, dass das Bundesaufnahmeprogramm jetzt doch mit, ich glaube, 27 Millionen für das nächste Jahr geplant ist. Das heißt, dass es doch erstmal zumindest die schon eine Aufnahmezusage hätten einreisen können und Menschen, die kontaktiert wurden, noch teils hätten berücksichtigt werden können. So hieß es. Das hatte man wohl verhandelt. Aber ja, mit dem Crash der Ampel dann, ja, hat dann dieser Entwurf praktisch nicht mehr gestanden. Jetzt ist die Frage, was wird angenommen, ne? So wie vieles auf Hold ist, ist das jetzt beim Bundesaufnahmeprogramm auch so. Wird man sich auf den ersten Entwurf einigen, dann ist das Bundesaufnahmeprogramm vorbei. Wird man sich auf den zweiten einigen, dann wird es zumindest eingeschränkt weitergehen und vielleicht wird es ja auch noch mal ganz neu beschlossen. Also es ist derzeit vollkommen unklar.
Was bedeutet das für die Menschen vor Ort in Islamabad in Pakistan, die auf das Bundesaufnahmeprogramm, auf die Flieger nach Deutschland warten?
Also für die ist das tatsächlich, das muss man ganz klar eigentlich benennen, der Worst Case, weil GhanInnen in Pakistan kein sicheres Leben in dem Sinne führen können. Die Menschen werden da komplett im Unklaren gelassen. Solange wie sie dort schon ausharren, haben sie eventuell schon und sonst werden sie es demnächst. Die Gültigkeit ihrer Visa wird beendet sein, wenn sie überhaupt die Möglichkeit hatten, legal einzureisen. Und dann sind sie darauf angewiesen, von Tag zu Tag zu überleben. Pakistan hat ja auch erst letztes Jahr angekündigt, sämtliche AfghanInnen, und das sind da viele Hunderttausend, nach Afghanistan zurückzuschieben und hat viele dieser Abschiebungen tatsächlich vorgenommen und die Menschen wirklich in komplette Armut nach vielen Jahren Aufenthalt in Pakistan zurückgeschoben. Und davor ist kein Afghane sicher, keine Afghanin sicher, der die sich jetzt in Pakistan aufhält. Also die Situation ist extrem prekär. Dazu kommt, dass die gesellschaftliche Stimmung, auch aufgeheizt durch die Politik, sehr anti-afghanisch ist, wenn man das so bezeichnen möchte, und es immer wieder zu wirklich heftigen Gewaltvorfällen gegen AfghanInnen kommt, von denen die eben tagtäglich einfach betroffen sein können, und was dazu führt, dass sie nicht nur sowieso meistens sehr prekäre Arbeitsmöglichkeiten nur haben, wenn sie überhaupt arbeiten können, sondern eben auch Angst haben, sich auf der Straße frei zu bewegen und ein normales Leben dort zu führen. Also sowohl in Pakistan ist das für viele Menschen überhaupt nicht möglich, noch ist die Rückkehr nach Afghanistan möglich. Da muss man sich auch klar machen, dass das die allergefährdetsten Menschen sind, denen überhaupt erlaubt wurde, dieses Bundesaufnahmeprogramm in Anspruch zu nehmen. Die Situation dort ist tatsächlich Worst Case. Die können weder vor noch zurück und sind da praktisch vollkommen auf sich gestellt.
Das sind ja auch überwiegend Personen, die ihr ganzes Hab und Gut, wenn sie dann noch überhaupt Zugang dazu hatten, in Afghanistan verkauft haben, wenn möglich. Das heißt, sie werden nach Afghanistan zurückgeschoben, erwarten dort absolut gar keinen Schutz, weil es eben die gefährdetsten Menschen sind. Da hat die deutsche Bundesregierung ihre Verantwortlichkeit absolut verfehlt und
Würde ich
schlimmer gemacht für die
zustimmen.
Personen vielleicht. Also anstatt mit dem Geld, was sie dann da, das kleine Geld, was sie hatten, um nach Pakistan zu kommen, das nicht genutzt haben, um zum Beispiel in den Iran zu kommen und von dort aus weiterzukommen.
Und dabei durch diese immense Bürokratie, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, sind ja Millionen da reingeflossen. Deswegen wäre es ja auch immer noch teuer, das Ganze abzuwickeln, allein weil das halt irgendwer tun muss und das Personalstellen sind. Also es ist noch nicht mal günstig gewesen. Es ist halt ein immenser Aufwand, um praktisch ein Nadelöhr herzustellen, was vielen Menschen Hoffnung gemacht hat und viele Entscheidungen auch beeinflusst hat und am Ende gar nicht funktioniert hat.
Es wird ja auch diskutiert, ob nach Afghanistan abgeschoben wird. Menschen, die hier Straftaten in Deutschland begangen haben, wurden auch schon abgeschoben nach Afghanistan. Inwiefern findet da denn gerade die Abschiebedebatte statt, um Menschen, die keine Straftat begangen haben? Hinsichtlich dessen, ist das Land eigentlich sicher? Sind Regionen in Afghanistan sicher? Wie sieht da die Debatte momentan aus?
Also unser Standpunkt ist ja, dass überhaupt nicht nach Afghanistan abgeschoben werden darf. Und zwar nicht, wie uns dann teilweise unterstellt wird, weil wir so Mitleid mit Straftätern hätten, sondern weil es eine Rechtsstaatsfrage ist, die dahinter steht, die damit zu tun hat, wer wir sind und in was für einem Land wir leben wollen. Und Demokratie und Rechtsstaatlichkeit heißt halt zunächst mal, die zu schützen, die sich am wenigsten selbst schützen können. Und daran sieht man dann, wie stark ist eigentlich unser Rechtsstaat, wie stark ist unsere Demokratie. Und das war schon ein herber Schlag, dass hier praktisch auch nicht auf das Rechtsstaatssystem vertraut wurde, in dem Sinne, dass Menschen, die solche Taten vollbracht haben, hier bestraft werden. Und die Möglichkeit, sie im Anschluss abzuschieben, die gab es rechtlich gesehen immer. Man hat aber lieber ein Zeichen setzen wollen, getrieben von rechten Tendenzen in der Politik und Gesellschaft, und hat dann beschlossen, diese Strafen auszusetzen und Menschen abzuschieben, die da dann in Afghanistan wieder freigelassen wurden. Was dann der nächste Punkt ist. Weil natürlich möchte ich nicht, dass Menschen hier etwas passiert, aber ich möchte eigentlich auch nicht, dass solche Leute dort gerade auf die Frauen und Mädchen losgelassen werden. Also das ist auch irgendwie eine Verantwortungslosigkeit in sich. Ganz zu schweigen davon, dass es ja auch über Bande dann immer noch eine Kooperation mit den Taliban erfordert und damit eine Anerkennung einhergeht mit so einem Regime, in dem es zum Beispiel eben keinerlei Frauenrechte gibt. Von daher ist unser Standpunkt da ganz klar, keine Abschiebung nach Afghanistan. Und die Debatte ist in dem Sinne aus unserer Sicht eher fehlgeleitet. Es geht nicht darum, dass Menschen nicht für Taten bestraft werden oder dass wir Mitleid mit diesen Leuten hätten, sondern es geht darum, dass wir unsere Identität bewahren.